Epheser 3, da lesen wir die Verse 14 bis 21. Wenn jemand keine Bibel hat, aber eine möchte, hinten gibt es welche zum Ausleihen. Und Arthur, so wie ich es überblicke, gibt es niemand, der eine englische Übersetzung bräuchte. Ich lese die Verse 14 bis 21 aus Epheser 3. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden. Damit Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehme und ihr in der Liebe tief gewurzelt und festgegründet dasteht, auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe zu erfassen und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennenzulernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Ich war letztes Jahr zusammen mit meiner Frau und den Jungs auf dem EFA-Mitarbeitertreffen, also von Evangelium für alle, das Netzwerk, mit dem wir auch freundschaftlich verbunden sind und wo ich meine Missionsausbildung gemacht habe. Die bieten jedes Jahr so ein Mitarbeitertreffen an und da das ist immer eine große Bereicherung, finde ich, da hinzufahren. Und da war letztes Jahr ein Pfarrer, der uns die Andachten gehalten hat, ein Pfarrer in Ruhe, gläubiger Mann. Und er hat Bibelarbeiten zu dem Thema gehalten, Christus liebhaben ist besser als alles wissen. Und dieses Thema ist ein Zitat eigentlich aus unserem Bibeltext heute, und zwar aus dem Vers 19. In einer alten Lutherbibel wird es nämlich folgendermaßen wiedergegeben, also dieser Anfang von Vers 19 in Epheser 3. Auch erkennen, dass Christum liebhaben viel besser ist, denn alles wissen. In den neueren Übersetzungen steht es anders übersetzt und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennenzulernen. Aber ich fand diesen Satz so griffig und ich habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Darum habe ich die Predigt heute auch so überschrieben. Christus liebhaben ist besser als alles wissen. Und ich würde gerne noch beten. Bitte bleib dazu sitzen. Herr Jesus, danke, dass du uns vorbehaltlos liebst, dass du dein Leben für uns gegeben hast, als wir noch deine Feinde waren. Und danke, Herr, dass wir, weil du uns liebst, dich zurücklieben können. Und bitte hilf uns, dass unsere Liebe zu dir wächst, dass wir dich immer besser kennenlernen. Bitte hilf auch, dass diese Predigt heute dazu dient, dass wir dir näher kommen, dir ähnlicher werden und dich mehr lieben können. Bitte gib du mir die richtigen Worte, tu du meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ich habe es nicht hinbekommen, dieser Predigt Punkte zu geben, weil der Text irgendwie so stark zusammenhängt, dass ich da jetzt keinen einzelnen Punkt rausgreifen konnte irgendwie. Deswegen werden wir einfach den Text nach und nach durchgehen und ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mitnehmen. Vers 14 in unserem Text beginnt mit dem Wort deswegen. Und dieses deswegen, das bezieht sich auf das, was Paulus bereits in Kapitel 2, 11 bis 22 geschrieben hat. Schon letztes Mal gesagt, was wir in Kapitel 3, Verse 1 bis 13 gelesen haben, ist gewissermaßen nur ein Einschub in diesem Gedankengang, den Paulus hier aufbaut. Deswegen lese ich jetzt auch nochmal aus Kapitel 2 die Verse 17 bis 22 und direkt danach nochmal die Verse 14 und 15 aus unserem Kapitel 3. Also ich lese Kapitel 2, 17 bis 22 und dann Kapitel 3, 14 und 15. So ist denn gekommen und hat Frieden euch, den Fernstehenden, und ebenso Frieden, den Nahestehenden, als frohe Botschaft verkündigt. Denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, sondern seid Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, ein Bau, in welchem Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm wächst jeder Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr Heiden mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Weil wir alle, egal aus welchem kulturellen Hintergrund wir kommen, aus welchem Land wir kommen, denselben Vater im Himmel haben. Deshalb betet Paulus genau zu diesem Vater und bittet ihn um all diese herrlichen Dinge, die wir in unserem heutigen Abschnitt lesen. Und bevor wir uns diese Dinge anschauen, die Paulus hier alle beschreibt, möchte ich noch kurz was zu Vers 15 sagen. Der wird in verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich wiedergegeben, einfach weil es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten gibt und auch ja, ein gewisses Bedeutungsspektrum. Deswegen übersetzen die einen so, die anderen so. Im Prinzip kann man sagen, dieser Vers kann ja folgende drei Wahrheiten bedeuten oder bedeutet sie alle gleichzeitig. Erstens, alle Erlösten im Himmel und auf der Erde, die sehen den Vater im Himmel als Haupt der Familie an. Also alle Erlösten haben einen Vater im Himmel. Zweite Bedeutung, alle Geschöpfe, egal ob Engel oder Menschen, schulden ihm ihre Existenz. Und das nicht nur als einzelnes Individuum, sondern auch als Familie. Und drittens, alle Vaterschaft im Universum, die leitet sich von ihm ab. Die Vaterschaft Gottes ist das Original, das Ideal und der Prototyp von jedem elterlichen Verhältnis. Und da sehen wir, dass wir als Eltern und insbesondere als Väter haben wir eine sehr große Verantwortung für unsere Kinder. Unsere Vaterschaft, unser Elterndasein, das soll sich an der Vaterschaft Gottes orientieren. Er ist der perfekte Vater und wir sollen immer mehr so werden, wie er ist. Also die Messlatte liegt ziemlich hoch. Als Väter, da prägen wir das Bild, das unsere Kinder von dem Vater haben. Und je nachdem, wie wir unsere Kinder in diesem Punkt prägen, können wir es ihnen leicht oder schwer machen, Gott als Vater anzuerkennen und zu lieben. Ich habe vor kurzem eine E-Mail bekommen vom CLV-Verlag, wo einige Bücher beschrieben wurden, wo es um das Vatersein ging. Und da war am Anfang so ein kurzer Einleitungstext, und das fand ich passt eigentlich ganz gut zu diesem Thema, das wir haben. Da schreibt der, der diese E-Mail schreibt, in meinem Bekanntenkreis ist ein Mann, der hat es wirklich nicht leicht. Von seinem Vater bekam er nie ein Lob, und wenn er nicht genau das tat, was seine Eltern wollten, bestraften sie ihn hart. Alles wurde von ihnen bestimmt, welche Ausbildung er machen sollte, welche Freunde er haben durfte, letztlich alles. Das führte im jugendlichen Alter dazu, bald dem Elternhaus den Rücken zuzukehren. Heute hat er sehr große Mühe, Gott als himmlischen Vater anzuerkennen. Er kann kaum glauben, dass Gott als Vater wirklich gut ist, uns nicht herumkommandiert, nicht ständig dasteht und uns strafen will, wenn wir wieder einen Fehler gemacht haben. Er kennt keinen Vater, der ihn einfach mal in den Arm genommen hat und alles war wieder gut. Er musste sich die Anerkennung seines Vaters immer verdienen. Solch ein Mensch tut uns leid, doch von solchen gibt es leider genügend. Geborgenheit und Urvertrauen kennen diese Menschen kaum und deshalb sind sie kritisch Gott gegenüber. Und da sehen wir diese Verantwortung, die wir als Eltern haben, insbesondere als Väter, die ist nicht nur beschränkt auf die 18 oder vielleicht 20 Jahre, die unsere Kinder zu Hause wohnen, sondern ja, wie wir uns verhalten, das prägt das ganze Leben unserer Kinder und kann letztlich Auswirkungen bis in alle Ewigkeit haben. Und da merken wir, das Sprichwort stimmt, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und deshalb, lasst uns unsere Knie beugen vor unserem himmlischen Vater, so wie es Paulus hier schreibt, und ja, für unsere Kinder so beten, wie Paulus hier für die Epheser betet. Ich weiß, es gibt Kinder, die wachsen ohne Vater auf, müssen ohne Vater aufwachsen teilweise. Und ich glaube, für diese Kinder haben wir auch in der Gemeinde, wir haben ja auch Kinder, die keinen Vater mehr haben, haben wir einen Auftrag als Gemeinde. Wir können natürlich für sie beten, und das, denke ich, sind wir alle dazu herausgefordert, für diese Kinder auch speziell zu beten, auch für die alleinerziehenden Mütter. Aber wir können uns auch mit um diese Kinder kümmern und gerade als Männer mal mit diesen Kindern was unternehmen, die keinen Vater haben. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass wir super Väter sein könnten und unsere Kinder trotzdem den falschen Weg einschlagen. Trotzdem irgendwas schiefläuft. Sogar der beste Vater, den es im ganzen Universum gibt, Gott, hat seit Jahrtausenden Schwierigkeiten mit seinem erstgeborenen Sohn Israel. Und genauso gibt es aber auch Kinder, die einen miserablen Vater hatten oder die ihren Vater vielleicht auch nie kennengelernt haben und die trotzdem Jesus von ganzem Herzen lieben und ihm nachfolgen. Und deshalb das Wichtigste, was wir für unsere Kinder, für unsere eigenen und für die in der Gemeinde tun können, ist, dass wir für sie beten, auch nach dem, was wir in Epheser 3 lesen. Die Verse 14 bis 17 in unserem Text, die geben uns ein schönes Bild vom Zusammenwirken der Dreieinigkeit. Paulus bittet ja hier, dass der Vater durch den Geist den Gläubigen Kraft gibt, damit Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnen kann. Also dieses Zusammenspiel der Dreieinigkeit wird hier deutlich und ja, diese Wahrheit, die uns die Schrift zeigt, die wir aber gar nicht so richtig fassen können, dass wir an einen Gott glauben, der aber doch uns sich in drei Personen uns offenbart, wir kriegen das irgendwie nicht zusammen. Aber hier sehen wir ein ganz tolles Beispiel davon, wie diese Dreieinigkeit zusammenwirkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Bitte in Vers 16, die ist schwer zu erfassen. Wo es heißt, er wolle euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden. Das ist so unglaublich, wie soll das gehen, wie funktioniert das? Verstehen wir nicht, aber wir wissen eins, es gibt keine Kraft, die größer sein kann als diese Kraft. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und was wir aufpassen müssen, ist, hier geht es wirklich um den inneren Menschen. Es geht nicht um unseren Körper. Dieser Körper, den wir haben, der gehört zu dieser gefallenen Schöpfung. Und deshalb zerfällt er nach und nach durch Alter, Krankheit und letztlich durch den Tod. Aber der innere Mensch, das, was uns eigentlich ausmacht, unser Wesen, unsere Seele, dieser innere Mensch, der soll mit Kraft ausgerüstet werden. Im 2. Korintherbrief, da beschreibt es Paulus folgendermaßen, 2. Korinther 4, Vers 16. Darum werden wir auch nicht verzagt. Nein, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird oder zerfällt, so empfängt doch unser innerer Mensch Tag für Tag neue Kraft. Und zwar auf eine Art und Weise, die weit über unseren Verstand hinausgeht, wie wir es hier in Vers 16 gelesen haben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja schön und gut. Gott möchte uns Kraft geben, aber irgendwie in meinem Leben, da sehe ich so wenig von dieser Kraft. Wo ist denn diese Kraft? Steht zwar da, aber so richtig merken tue ich nichts davon. Ich weiß nicht, was die Antwort auf die Frage ist, wenn du sie wirklich stellst, aber vielleicht kann Jakobus 4, Vers 2 eine allerdings recht ernüchternde Antwort geben. Da heißt es nämlich, ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Unser heutiger Textabschnitt ist ja ein Gebet von Paulus. Es ist keine Beschreibung des Ist-Zustandes der Gemeinde in Ephesus, sondern er betet darum, dass die Gemeinde so werden soll. Und die Frage, die ich mir stellen muss, die du dir vielleicht ausstellen musst, ist, beten wir überhaupt so? Ist es uns überhaupt ein Anliegen, dass unsere Geschwister und wir nach dem Reichtum von Gottes Herrlichkeit am inneren Menschen mit Kraft ausgerüstet werden, damit Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt und wir in der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dastehen? Ist uns das ein Anliegen? Oder drehen sich unsere Anliegen viel mehr um das Vergängliche, um Prüfungen, die zu bestehen sind, um Vorstellungsgespräche, die gut laufen sollen, oder um unseren Körper, der wieder gesund werden soll? Natürlich sind es berechtigte Anliegen. Wir dürfen Gottes sagen, wir dürfen mit ihm über alles reden. Er ist unser Vater. Aber ich habe den Eindruck, dass in unserem Gebetsleben es oft so ist, dass, ich sag mal, diese ewigen Anliegen, die auch in 10.000 Jahren noch Bedeutung haben, dass die oft an den Rand gedrängt werden von den Gebeten, die sich um die Sorgen dieser Welt drehen. Ihr habt nicht, weil nicht bittet. Vielleicht kann das ein Grund sein. Oder Jakobus 4, Vers 3, da geht es noch weiter. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Da ist vielleicht einer, der betet und sagt, ich möchte endlich ein sieghaftes Christenleben führen. Seit Jahren schleife ich diese eine Sünde mit mir herum. Herr Jesus, bitte mach mich doch frei. Ich möchte endlich im Sieg leben. Da geht es um mich, ich. Und so gut dieser Wunsch nach einem sieghaften Christenleben grundsätzlich ist, so leicht kann es dazu führen, dass wir hochmütig werden, wenn uns der Herr diese Bitte erfüllt. Dass wir dann denken in dem Sinne von, ich habe diese Sünde überwunden und du könntest es auch, wenn du dich mal ein bisschen mehr anstrengen würdest. Warum möchte ich als Christ Sieg über Sünde? Damit ich allen zeigen kann, was ich für ein toller Vorzeigechrist bin, wie weiß meine Weste ist. Oder vielleicht, weil es an meinem Ego kratzt, dass ich ständig zum Herrn kommen muss mit derselben Sünde? Will ich Gottes Gaben in meinen Gelüsten vergeuden oder ist es mir ein aufrichtiges Anliegen, dass Gott durch mein Leben und auch durch mein sieghaftes Christenleben geehrt wird? Vielleicht lässt uns unser Herr manchmal unsere Kämpfe, weil wir mit der falschen Haltung kommen. Oder weil er weiß, dass wir sonst hochmütig werden würden. Und Paulus bittet darum, dass die Epheser in der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dastehen sollen. So wie ein Baum, der seine Wurzeln tief in die Erde hineingräbt, so sollen wir in der Liebe Gottes verwurzelt sein. Aus der Erde, da bekommt der Baum die Nährstoffe und das Wasser, ohne die er nicht überleben kann. Und genauso müssen wir unsere Wurzeln tief im Wesen Gottes haben, in seiner Liebe haben, sonst geht's nicht. Sonst gehen wir ein wie ein Baum in der Wüste. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Er hat uns angenommen, so wie wir damals zu ihm gekommen sind. Wir mussten nicht irgendwie in Vorleistung gehen. Und es gibt auch nichts, was wir tun könnten, dass Jesus uns mehr liebt. Er liebt uns sowieso schon, 100% und noch mehr. Und wir können nichts dazu tun, dass er uns irgendwie noch ein bisschen mehr lieb hätte. Und das muss uns klar sein. Das ist eine bedingungslose Liebe, mit der uns Gott geliebt hat und immer noch liebt. Und nur wenn wir in dieser bedingungslosen Liebe wirklich verwurzelt sind, dann sind wir in der Lage, auch so zu lieben, wie Gott uns liebt. Dann sind wir in der Lage, andere Menschen so zu lieben, wie Gott uns geliebt hat. Und die Liebe, die wir bei Jesus in seinem Leben auf der Erde sehen, das ist keine menschliche Liebe, sondern eine göttliche Liebe. Er hat sich anspucken, verspotten, auspeitschen lassen. Das alles ohne sich zu wehren. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen und hat sogar noch für die gebetet, die ihm die Nägel durch die Hände dreschen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das hat er nicht gesagt, weil es irgendwie im Drehbuch stand oder weil er ein guter Schauspieler war, sondern er hat es gesagt, weil das wirklich der innerste Wunsch in seinem Herzen war. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da merken wir, so eine Liebe, die können wir gar nicht in uns selber haben, die können wir auch nicht produzieren, da können wir uns nicht anstrengen, die irgendwie aus uns rausdrücken, sondern so eine Liebe, die kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Und darum müssen wir diese Liebe kennenlernen Darum müssen wir unsere Wurzeln in Gottes Liebe drin haben und unseren Herrn darum bitten, dass er uns diese Liebe gibt, damit wir sie weitergeben können. Und in dieser Liebe, da können wir auch erfassen, was weit über unseren Verstand hinausgeht, nämlich die Breite, Länge, Tiefe und Höhe, in der sich uns Gott offenbart. Ihr merkt, da werden 4 Dimensionen genannt. Wir leben in einem dreidimensionalen Raum. Deswegen wird es schon etwas schwierig, dass wir uns 4 Dimensionen vorstellen, Raum mit 4 Dimensionen. Das geht ja über das, was wir so täglich erfahren, einfach hinaus. Und vielleicht ist genau das, was Tersteegen in seinem Lied ausdrücken wollte: Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Diese Liebe, die übersteigt unsere Erkenntnis. Wir kommen zu keinem Ende, wenn wir uns mit der Liebe beschäftigen. Wir müssen sie einfach annehmen und uns in dieses Meer der Liebe versenken. Und der Versuch, diese Liebe Jesu, die alle Erkenntnis übersteigt, zu erkennen, ja, dagegen ist der Versuch, den Atlantik mit dem Fingerhut auszuschöpfen, ein Kinderspiel. Und wenn der Atlantik schon lange ausgeschöpft wäre von uns mit einem Fingerhut, dann haben wir immer noch lange nicht die Liebe und Tiefe von Jesus ergründet. Noch lange nicht am Ende mit der Erkenntnis seiner Liebe. Wie gesagt, dieser Vers 19 wird in der älteren Ausgabe Lutherbibel anders übersetzt. Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Natürlich ist Wissen gut und die Bibel fordert uns auch heraus, dass wir nach Erkenntnis streben sollen. Aber wenn uns die Liebe fehlt, dann ist das größte und beste Wissen nutzlos. 1. Korinther 13 schreibt Paulus in den ersten 3 Versen, dass ohne die Liebe die schönsten Gaben wertlos, das schönste Wissen und der stärkste Glaube nichtig und die größten Opfer nutzlos sind. Ohne Liebe geht nichts, wirklich nichts. Und man kann alles über Jesus wissen, man kann sich in der Bibel auskennen und trotzdem Jesus nicht lieb haben. Und dagegen geht es genau andersrum. Man kann fast nichts wissen und Jesus von Herzen lieben. In unserer Gemeinde in Stuttgart war ein junger Mann, als ich ihn kennengelernt habe, war er noch ein Kind oder ein Jugendlicher, schwerst mehrfach behindert. Konnte nicht alleine aufstehen, saß immer im Rollstuhl, war ein Dauerpflegefall. Er war geistig und körperlich extrem eingeschränkt. Aber dieser junge Mann, der hatte Jesus von Herzen lieb. Obwohl er nach unseren Maßstaben fast nichts wusste eigentlich. Und als Jesus Petrus begegnet nach seiner Auferstehung, da fragt er ihn: Hast du mich lieb? Und wenn wir diese Frage, hast du mich lieb, mit Ja beantworten, dann kommt das andere von allein. Dann rede ich mit meinem Herrn, dann lese ich sein Wort, dann habe ich Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, dann setze ich mich für sein Reich ein. Aber ohne Liebe bleibt es alles kalt und leer. Hast du mich lieb? Und in der Liebe, da kommen wir zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle. Gott ist der, der unendlich viel mehr tun kann, als wir uns trauen zu bitten, und der auch unendlich viel mehr tun kann, als wir uns vorstellen können. Geht wieder weit über unseren Verstand hinaus. Und in der aktuellen Ausgabe von der Stimme der Märtyrer, was ja von dieser Hilfsaktion Märtyrerkirche herausgegeben wird, da ist eine echt bewegender Bericht aus dem Iran drin. Und ich möchte euch das gerne vorlesen. Dauert ein bisschen, aber es lohnt sich, das zu lesen. Ich lese nicht ganz vor, ihr könnt es im Internet auch nachlesen. Als dieser Missionar, er wird hier Ali genannt, lebt und arbeitet seit vielen Jahren als Missionar im Iran. In einem Interview berichtet er über die Situation im Land und über Gottes Wirken unter den Iranern. Er wird die Frage gestellt: Wie ist die Lage im heutigen Iran? Im Iran herrscht Chaos. Die Menschen randalieren. Sie sind verärgert und hoffnungslos. Die US-Sanktionen gegen das Land waren verheerend. Man muss im Grunde genommen ein ganzes Bündel Bargeld in die Hand nehmen, um Fleisch, Käse oder Obst zu kaufen. Die Menschen kommen nur noch aus ihren Häusern, weil sie essen müssen. Sie müssen etwas essen, also gehen sie zur Arbeit. Aber sie sind total deprimiert. Alle stehen unter Druck und haben Angst vor der Zukunft. Aber diese wirtschaftlichen, sozialen, politischen, religiösen Unruhen sind gerade der perfekte Moment für die Botschaft von Jesus Christus. In Zeiten von Chaos und Verzweiflung fangen die Menschen an nachzudenken, weil das, was sie für wichtig hielten, plötzlich nicht mehr wichtig ist. Sie haben zum Beispiel erlebt, dass materielle Dinge mit einer einzigen Entscheidung über Nacht ihren Wert verlieren, ohne dass sie die Kontrolle darüber gehabt hätten. Dann fragen sie sich, was hat überhaupt noch Wert? Wozu lebe ich noch? Warum hat Gott mich überhaupt erschaffen? Eigentlich ist es gerade eine der schönsten Zeiten. Seit vielen Jahren diene ich nun im Iran und ich kann sagen, dass sich gerade viel verändert. Gott ist wirklich mächtig am Wirken. Uns begegnete beispielsweise ein Mann, der weinte. Wir fragten ihn, warum weinst du? Er sagte, weil ich und meine Tochter Epilepsie haben. Er war beim Imam Reza-Schrein gewesen. Das ist ein Schrein im Iran, an dem man angeblich geheilt werden kann. Also ähnlich wie so ein Wallfahrtsort. Die Menschen, die dorthin gehen, essen, schlafen und duschen dort. Kurz, sie leben im Grunde genommen dort. Sie lassen sich buchstäblich mit einem Seil an den Schrein fesseln, um auf Heilung zu warten. Dieser Mann hatte 8 Jahre dort verbracht, aber nichts war passiert. Dann kam an die Hauptstadt Teheran, wo die medizinische Versorgung etwas besser ist, aber auch hier konnte man ihm nicht helfen. Inzwischen hatte seine Tochter sogar schon Anfälle im Schlaf. Einer meiner Mitarbeiter sagte zu ihm, weißt du was? Gott wird dir und deinem Kind den besten Schlaf eures Lebens schenken. Dann betete er ein ganz einfaches Gebet. Herr, bitte lass diesen Mann und seine Tochter so gut schlafen wie noch nie zuvor. In der darauffolgenden Woche kam der Mann wieder und bat, bitte erzählt mir mehr von diesem Gott. Wer ist dieser Gott? Es war so ein einfaches Gebet und ich und meine Tochter hatten den besten Schlaf aller Zeiten. Auf diese Art und Weise führen wir die Menschen zu Jesus. Und was passiert, wenn Muslime den wahren Gott erkannt haben? Sie finden einen Sinn in ihrem Leben. Sie werden innerlich frei. Sie sind Gott zutiefst gehorsam und wollen einfach jedem von ihm erzählen. Und dann verändern sie sich. Zum Beispiel die Männer. Aus dem zornigen Vater, der nie da war, wird plötzlich ein liebevoller Papa, der sich um seine Kinder und um seine Frau kümmert. Ich habe Frauen kennengelernt, die, als sie Christinnen wurden, sogar ihren Vergewaltigern vergaben. Natürlich ist Gott kein Supermarkt, der dir einfach alle deine Wünsche erfüllt, aber es geht darum, dass er sich wirklich um uns kümmert. Gott begegnet den Muslimen genau an dem Punkt, wo sie es brauchen, und zeigt ihnen, dass er ein persönlicher Gott ist, der ihre Not sieht und sich um sie sorgt. Er will das Beste für sie und hat einen guten Plan für ihr Leben. Und da sehen wir wie dieser Missionar Gott vertraut. Wir meinen, wir lesen dieselbe Bibel wie er. Wir kennen auch die Geschichten aus dem Alten Testament, wo Gott das Rote Meer geteilt hat und wo er das Gottesurteil auf dem Karmel, als Elia diese Baalspriester zappeln lässt und sagt, ja, schreit doch ein bisschen lauter zu eurem Gott. Und er betet ein einfaches Gebet und Feuer fällt vom Himmel und das Opfer wird verzehrt. Wir kennen dieselben Geschichten wie dieser Missionar. Wir wissen, was Gott für Wunder getan hat. Aber würden wir uns trauen, Gott dasselbe auch heute noch zuzutrauen? Da ploppen doch plötzlich so Dutzende von irgendwelchen Einwänden in unserem Kopf auf. Ah, das kann man doch nicht machen. Man kann doch Gott nicht herausfordern. Was ist, wenn Gott doch nicht handelt? Gott ist doch kein Wunschautomat. Das stimmt. Aber ich denke, das Geheimnis ist diese Verwurzelung in Gott, dieses meine Wurzeln in Gottes Wesen zu haben und festgegründet zu sein in seiner Liebe. Dass wir die Kraft haben, die uns Gottes Geist durch den Glauben an Christus gibt. Und dass wir immer mehr umgestaltet werden, sodass wir, ja, wie wir es eigentlich vorher im letzten Vers noch hätten singen wollen, bei Ich bete an die Macht der Liebe, in Wort und Werk und allem Wesen Jesus und sonst nichts zu lesen ist. Und das alles zur Ehre Gottes. Nicht für unser eigenes Ego oder dass wir wieder einen Missionsbericht schreiben können, der irgendwo veröffentlicht wird, oder für unser frommes Selbstbewusstsein, sondern für ihn zu seiner Ehre. Denn ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen.